Römisch 6. Aus der nizänischen ebenso wie aus der athanasischen Lehre von der Dreieinigkeit entstand ein Glaube, der die gesamte christliche Kirche verwüstete. Oben in 172 wurde anhand der entsprechenden Glaubensbekenntnisse nachgewiesen, dass die nizänische und ebenso die athanasische Dreieinigkeit eine Dreieinigkeit von Göttern ist. Aus diesen Bekenntnissen entstand der Glaube der heutigen Kirche, das heißt ein Glaube an Gott Vater, Gott Sohn und Gott den Heiligen Geist. In der Form, dass Gott Vater die Gerechtigkeit seines Sohnes, des Heilandes, zurechnet und den Menschen zuschreibt, während Gott der Sohn Bürgschaft leistet und vermittelt und der Heilige Geist die zugerechnete Gerechtigkeit des Sohnes tatsächlich den Herzen einschreibt, sie darin befestigt und besiegelt, indem er die Menschen rechtfertigt, heiligt und wiedergebiert. Dies ist der heutige Glaube, der allein schon genügend bezeugt, dass tatsächlich eine Dreiheit von Göttern anerkannt und verehrt wird. Aus dem Glaubensbekenntnis einer jeden Kirche strömt aber nicht allein ihr ganzer Gottesdienst, sondern auch ihre ganze Dogmatik hervor. Daher kann man sagen, wie der Glaube, so die Lehre. Daraus ergibt sich, dass dieser Glaube, weil er auf drei Götter ausgerichtet ist, alles verkehrt hat, was zur Kirche gehört. Denn der Glaube ist das Ursprüngliche. Die dogmatischen Sätze sind etwas Abgeleitetes und beziehen als solches ihr Wesen vom Ursprünglichen. Wer nun die einzelnen dogmatischen Sätze einer Prüfung unterzieht, zum Beispiel die Lehre von Gott, von der Person Christi, von der Nächstenliebe, Buße, Wiedergeburt, Willensfreiheit und Erwählung, vom Gebrauch der Sakramente, von der Taufe und vom Heiligen Abendmahl, der wird deutlich sehen, dass all diese Lehren die Vorstellung einer Dreiheit von Göttern anhaftet. Und selbst wenn dies nicht offen zutage tritt, so fließen sie doch daraus hervor, wie aus ihrer Quelle. Ist der Glaube auf Falsches gegründet, so treibt er Unzucht mit einer jeden Wahrheit im göttlichen Wort, gibt er eine verkehrte Deutung und verfälscht sie. Den Menschen aber macht er in geistigen Dingen wahnsinnig. Ist der Glaube hingegen wahr, so wird er durch alles im göttlichen Wort begünstigt. Und der Gott des Wortes, der Herr, unser Gott und Heiland, gießt ihm sein Licht ein, haucht ihn an mit seiner göttlichen Zustimmung und macht den Menschen weise. Der heutige Glaube, der nur in seiner äußeren Form auf einen Gott, in seiner inneren Form aber auf drei Götter ausgerichtet ist, hat das Licht im Worte Gottes ausgelöscht, den Herrn von seiner Kirche entfernt und so deren Morgen in Nacht verwandelt. Schuld daran waren die Irrlehrer vor, an und nach dem Konzil von Nicea. Im Glauben der heutigen Kirche, der nur in seiner äußeren Form auf einen Gott, in seiner inneren Form aber auf drei Göttern abzielt, sind Scharen von Irrtümern enthalten und man könnte deren ebenso viele aus ihm herausziehen wie junge Spinnen aus dem Eierknäuel einer einzigen Mutterspinne. Dies kann jeder sehen, dessen Gemüt aus dem Lichte des Herrn wahrhaft vernünftig geworden ist. Wie könnte es aber ein anderer sehen, solange bei ihm die Tür zu jenem Glauben und seinen Sprösslingen durch die Satzung verriegelt ist, dass es der Vernunft nicht erlaubt sei, in die Geheimnisse dieses Glaubens hineinzublicken? Du aber, mein Freund, wende dich an den Gott des Wortes, das heißt an das Wort, und gehe so durch die Türe in den Schafstall, in die Kirche ein. Dann wirst du erleuchtet werden und wie von einem Berge herab nicht nur die Fehltritte und Irrtümer der anderen, sondern auch deine eigenen in dem dunklen Wald zu Füßen des Berges selbst sehen. Römisch 7. Von daher stammt jener Greuel der Verwüstung und jene Trübsal, dergleichen nie war, noch je wieder sein wird, und die der Herr bei Daniel, den Evangelisten und in der Offenbarung vorhergesagt hat. Beim Propheten Daniel liest man Folgendes: Endlich kommt über den Vogel der Gräuel die Verwüstung. Und bis zur Vollendung und Entscheidung wird es über die Verwüstung triefen. Daniel 9. Der Herr sagt bei Matthäus: Alsdann werden viele falsche Propheten aufstehen und viele irreführen. Und nachher im gleichen Kapitel: Dann wird eine große Trübsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist und auch keine sein wird. Von dieser Trübsal und jenem Gräuel handeln 7 Kapitel in der Offenbarung. Sie werden bezeichnet durch die Bilder vom schwarzen und fahlen Pferd, die hervorkamen aus dem Buche, dessen Siegel das Lamm öffnete. Offenbarung 6. Ferner durch das Bild vom Drachen, der vor dem gebärenden Weibe stand, um ihre Frucht zu verschlingen, sie dann in die Wüste verfolgte und dort aus seinem Munde Wasser schoss wie einen Strom, um sie zu ertränken. Kapitel 12. Dann durch die Bilder von den Tieren des Drachen, dem einen aus dem Meer, dem anderen aus der Erde. Kapitel 13. Und schließlich durch das Bild von dem gewaltigen, seit dem Bestehen der Menschen nie erlebten Erdbeben, nachdem die 7 Engel die Zornschalen Gottes mit den 7 letzten Plagen ausgegossen hatten auf die Erde, in das Meer, in die Quellen und Ströme, in die Sonne, auf den Thron des Tieres, in den Euphrat und zuletzt in die Luft. Kapitel 16. Das Erdbeben bezeichnet die Vernichtung der Kirche, wie sie durch Falschheiten und Verfälschungen des göttlichen Wortes zustande kommt. Eben dasselbe bedeutet auch die große Trübsal, dergleichen vom Anfang der Welt an nicht war. Matthäus 24. Ähnliches hat man auch unter den folgenden Worten zu verstehen: Und der Engel schlug die Sichel an und sammelte den Wein auf der Erde, und die Kelter ward getreten, und es floss Blut heraus. Offenbarung 14. Das Blut bezeichnet das verfälschte Wahre. Viele andere Stellen in den genannten 7 Kapiteln der Offenbarung müssen wir übergehen. Bei den Evangelisten Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 sind die aufeinander folgenden Zustände des Verfalls und der Verderbnis der christlichen Kirche beschrieben. Unter der großen Trübsal, dergleichen nicht gewesen ist seit Anfang der Welt, noch sein wird, von der in diesen Kapiteln und auch sonst hin und wieder im göttlichen Wort gesprochen wird, hat man die Gefährdung des Wahren durch das Falsche zu verstehen, die so weit geht, dass schließlich überhaupt kein Wahres mehr übrig bleibt, das nicht verfälscht und zerstört wäre. So weit konnte es kommen, weil die Kirche die Einheit Gottes in eine Dreiheit und seine Dreiheit in der Einheit nicht in einer Person, sondern nur in 3 Personen anerkannte. Und weil dadurch die Kirche auf eine geistige Vorstellung 3 Götter und auf das Lippenbekenntnis eines Gottes gegründet wurde. Auf diese Weise trennte man sich vom Herrn. Und zwar schließlich so weit, dass man überhaupt keine Vorstellung mehr von der Göttlichkeit seiner menschlichen Natur hatte, obwohl er doch niemand anders als Gott Vater selbst im Menschlichen ist und daher auch genannt wird Vater der Ewigkeit. Und er zu Philippus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Es ist mir bezeugt worden, dass die Lehre dieses Glaubens die Gemüter heutzutage derartig blind gemacht hat, dass die Menschen gar nicht mehr den Willen und darum auch sozusagen nicht mehr die Fähigkeit besitzen, irgendeine göttliche Wahrheit inwendig im Lichte der Sonne oder auch nur des Mondes zu sehen, sondern nur noch äußerlich etwa so, wie man die Dinge im Lichte eines nächtlichen Herdfeuers erblickt. Daher kann ich Folgendes prophezeien. Würden die göttlichen Wahrheiten über die wahre Verbindung von Nächstenliebe und Glaube, über Himmel und Hölle, über den Herrn, über das Leben nach dem Tod und die ewige Seligkeit, mit silbernen Buchstaben geschrieben und vom Himmel herabgelassen, sie würden von denen, die die Menschen durch den bloßen Glauben gerecht und heilig sprechen wollten, nicht einmal für des Lesens wert erachtet werden. Ganz anders aber wäre ihre Reaktion, würde eine Schrift über die Rechtfertigung durch den bloßen Glauben aus der Hölle heraufgesandt. Danach würden sie sofort greifen, sie an den Busen drücken, küssen und nach Hause tragen. Römisch 8. Aus demselben Grunde würde kein Fleisch gerettet werden, wenn nicht der Herr einen neuen Himmel und eine neue Kirche gründete. Bei Matthäus ist zu lesen, dann wird eine große Trübsal sein, dergleichen vom Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist, noch sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Matthäus 24. Das betreffende Kapitel handelt von der Vollendung des Zeitlaufs, das heißt vom Ende der heutigen Kirche. Deshalb hat man unter dem Verkürzen jener Tage zu verstehen, dass diese Kirche zu ihrem Ende gebracht und eine neue Kirche gegründet werden soll. Wer wüsste nicht, dass kein Fleisch hätte gerettet werden können, wäre nicht der Herr in die Welt gekommen, um die Erlösung zu vollbringen. Die Erlösung aber wird vollbracht durch die Gründung eines neuen Himmels und einer neuen Kirche. Der Herr hat bei den Evangelisten vorausgesagt, dass er wiederum in die Welt kommen werde. Ebenso in der Offenbarung, vor allem im letzten Kapitel derselben. Das große Geheimnis, weshalb kein Fleisch gerettet werden könnte, würde nicht vom Herrn eine neue Kirche gegründet werden, ist dies. Solange der Drache mit seiner Rotte in der Geisterwelt verweilt, in die er hinabgeworfen wurde, kann kein göttliches Wahres zusammen mit dem göttlichen Guten zur irdischen Menschheit hindurchdringen, ohne von ihnen verkehrt und verfälscht oder zugrunde gerichtet zu werden. Dies ist es, was unter den Worten der Offenbarung zu verstehen ist. Der Drache ward herabgeworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Wehe denen, die die Erde und das Meer bewohnen, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn. Offenbarung 12. Nachdem aber der Drache in die Hölle geworfen war, sah Johannes den neuen Himmel und die neue Erde sowie das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Unter dem Drachen aber hat man die Anhänger des Glaubens der heutigen Kirche zu verstehen. Römisch 9. Aus der Dreiheit der Personen, von denen dem athanasischen Bekenntnis zufolge jeder einzeln für sich Gott ist, entstanden eine Reihe von ungereimten und widerspruchsvollen Vorstellungen von Gott, die Wahnbildern und Fehlgeburten gleichen. Aus der Lehre dreier göttlicher Personen von Ewigkeit, die an sich das Haupt aller Lehren in den christlichen Kirchen darstellt, sind viele ungebührliche Gottesvorstellungen hervorgegangen, unwürdig der Christenheit, die ja in Bezug auf die Vorstellung von Gott und seine Einheit allen Völkern und Nationen in den vier Weltteilen eine Leuchte sein soll und sein könnte. Alle Menschen, die außerhalb des Bereichs der christlichen Kirche leben, Mohammedaner wie Juden, darüber hinaus die Heiden jeglicher Religion, verabscheuen das Christentum einzig und allein wegen seines Glaubens an drei Götter. Die christlichen Missionare wissen dies natürlich. Sie sind daher äußerst vorsichtig mit der Verkündigung der Lehre von der Dreiheit der Personen, wie sie im nizänischen und athanasischen Glaubensbekenntnis enthalten sind, da die Leute sich sonst leicht davonmachen und sie verhöhnen könnten. Aus der Lehre dreier göttlicher Personen von Ewigkeit sind eine Reihe von misstönenden, läppischen und albernen Vorstellungen enthalten und entstehen noch fortwährend bei einem jeden, der im Glauben an die Worte jener Lehre verharrt, da sie von dem, was Ohren und Augen wahrnehmen, als Denkbild emporsteigen. Diese Vorstellungen sind folgende. Droben in der Höhe thront Gott Vater, der Sohn sitzt zu seiner Rechten, der Heilige Geist aber steht lauschend vor ihnen, bereit, alsbald den ganzen Erdkreis zu durchlaufen, um dem Ratschluss entsprechend die Gaben der Rechtfertigung auszuteilen und den Herzen der Menschen einzupflanzen, um sie so aus Kindern des Zornes zu Kindern der Gnade, aus Verdammten zu Erwählten zu machen. Ich fordere die Gelehrten unter den Geistlichen und die Gebildeten unter den Laien auf, sich zu prüfen, ob sie in ihrem Inneren ein anderes Denkbild hegen als dieses. Fließt es doch ohne ihr Zutun einfach aus jener Lehre ein. Aus dieser Lehre entspringt des Weiteren die Neugierde, was wohl die drei vor der Erschaffung der Welten miteinander gesprochen haben mögen. Ob sie von der Weltschöpfung oder auch von denen sprachen, deren Schicksal vorher zu bestimmen war oder die gerechtfertigt werden sollten oder aber von der Erlösung. Die genannte Lehre reizt auch die Neugierde zu wissen, was die drei nach der Erschaffung der Welt untereinander zu besprechen pflegen. Der Vater Kraft seiner Oberhoheit und Zurechnungsgewalt, der Sohn Kraft seiner Vermittlungsgewalt. Und man meint, dass die Zurechnung, die Erwählung aus dem Erbarmen des Sohnes hervorgehe, der für alle Menschen und für einige insbesondere eintrete. Für diese rege sich dann aufgrund seiner Liebe zum Sohn und dessen Elend am Stamm des Kreuzes die Gnade des Vaters. Wer wäre nicht imstande zu sehen, dass derartige Vorstellungen von Gott geistlicher Wahnsinn sind. Die Vorstellung einer Dreiheit von Göttern ist in den Gemütern der Christen fest verwurzelt, obgleich sie dem aus Scham widersprechen. Man kann das Gaukelspiel, das sie damit treiben, den Fantasien Fieberkranker vergleichen, die ein und denselben Gegenstand, gleichgültig, ob es sich dabei um einen Menschen, einen Tisch, ein Licht oder irgendetwas anderes handelt, bald als drei, bald als einen erblicken. Oder man kann es mit jenen Spielereien vergleichen, bei denen zwischen den Fingern weiches Wachs geknetet und zu mancherlei Gestalten geformt wird. Bald zu einem Dreieck um die Dreieinigkeit, bald zu einer Kugel, um die Einheit zu zeigen. Wobei man dann fragt, ist es nicht immer ein und dieselbe Substanz? Die göttliche Dreieinheit ist eine Perle von unermesslichem Wert vergleichbar. Teilt man sie aber in drei Personen, so wird sie ebenso vollständig zerstört wie eine Perle, die man in drei Teile teilt.